Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Fanfaren im goldglänzenden Prunksaal des Kremls. Die russische Variante von «Ich verspreche es». Dmitri Medvedev übernimmt das Zepter von Wladimir Putin. Die burmesische Bevölkerung braucht sauberes Wasser und Reis. Die Hilfe steht bereit und verzweifelt, denn die Behörden blockieren sie. Die Ära Clinton ist praktisch zu Ende. Barack Obama holt einen weiteren, vielleicht entscheidenden Teilsieg. Weiter dann. Der Raser von Muri wird aus der Schweiz ausgeschafft. Die Felchen im Thunersee werden offenbar wegen der Nahrung oft unfruchtbar. Und um 13 Uhr die Entscheidungshilfe, wie weit soll sich der Bundesrat vor Abstimmungen noch einmischen oder eben nicht? Die Abstimmungskontroverse über die sogenannten Maulkorb-Initiative bestreiten die Nationalräte Hans Fehr, SVP und Rudi Lustenberger, CVP. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit dem Nachrichtenüberblick Daniel Hubacher.
Russland hat einen neuen Präsidenten. In einer feierlichen Zeremonie ist Dmitri Medvedev als Präsident vereidigt worden. Mit dem Stabwechsel im Kreml trat auch die russische Regierung automatisch zurück. Aus Moskau Max Schmidt.
Der 42-jährige Dmitri Medvedev ist offiziell der dritte Präsident der Russischen Föderation geworden. Er löst Wladimir Putin ab, als dessen Zögling er gilt. In einer kurzen Ansprache nach der Vereidigung versprach er vor 2000 Gästen im großen Festsaal des Kremls eine Stärkung der bürgerlichen und wirtschaftlichen Freiheiten. Ich werde alles dafür tun, dass die Sicherheit unserer Bürger nicht nur durch das Gesetz garantiert, sondern von der Regierung tatsächlich gewährleistet wird. Medvedev dankte seinem Vorgänger Putin. Dieser hatte zuvor in einer Rede vor dem Amtseid erklärt, er wolle zeitlebens für den Wohlstand seines Volkes sorgen. Der scheidende Präsident, der nach zwei Amtsperioden nicht mehr antreten durfte, soll heute vom neuen Präsidenten zum Premierminister ernannt und morgen vom Parlament bestätigt werden. Damit beginnt in Russland eine bisher einmalige Form der Doppelherrschaft.
Nach der Wirbelsturmkatastrophe in Burma hat das Internationale Rote Kreuz zu Spenden aufgerufen. 4 Millionen Euro seien fürs Erste nötig, heißt es in einer dringlichen Erklärung, die am Hauptsitz in Genf veröffentlicht wurde. Unterdessen sind im Katastrophengebiet erste Hilfslieferungen eingetroffen. Das Kinderhilfswerk UNICEF ist mit gut 100 Mitarbeitern in Burma und verteilt nach eigenen Angaben in der Küstenregion Erste-Hilfe-Pakete. Allerdings sitzen noch viele Helfer im Nachbarland Thailand fest und warten auf eine Einreisegenehmigung. Die UNO hat dringend an die Militärregierung Burmas appelliert, die Visabestimmungen zu lockern. Durch den Wirbelsturm kamen nach offiziellen Angaben bislang mindestens 22.000 Menschen ums Leben, 41.000 werden vermisst. In den USA ist die demokratische Präsidentschaftskandidatur für Barack Obama näher gerückt. Obama gewann bei den Vorwahlen in North Carolina klar und verlor in Indiana nur ganz knapp. Damit konnte er seinen Vorsprung gegenüber seiner Konkurrentin Hillary Clinton weiter ausbauen. Österreichs Justizministerin Maria Berger räumt im Inzestfall von Amstetten Versäumnisse der Behörden ein. Die Behauptung von Josef Fritzl, seine verschwundene Tochter sei in einer Sekte untergetaucht, hätte genauer untersucht werden müssen, da seien die Behörden zu leichtgläubig gewesen, sagte die Justizministerin in einem Zeitungsinterview. Sie kündigt an, nun würden die Kontrollen bei Adoptionen verstärkt, auch wenn Familienangehörige Verwandte adoptieren, soll künftig das Strafregister der gesamten Familie überprüft werden. Ein Mann aus dem Kosovo, der 2003 an einem Autoraserunfall mit zwei Toten beteiligt war, muss die Schweiz definitiv verlassen. Das Bundesgericht hat einen entsprechenden Entscheid des Aargauer Migrationsamtes bestätigt. Alexander Sauter.
Der heute 34-jährige Mann hatte sich vor gut 5 Jahren mit einem Kollegen ein Raserrennen geliefert. Er saß ohne Führerausweis am Steuer, weil er dreimal durch die theoretische Fahrprüfung fiel. Tragisches Ende des Raserduells, 2 Tote, 7 Verletzte. Der Mann wurde deshalb wegen fahrlässiger Tötung zu 3 Jahren Gefängnis unbedingt verurteilt. Jetzt, nach dem Ende seiner Gefängnisstrafe, hat das Bundesgericht entschieden, der Mann aus dem Kosovo wird aus der Schweiz ausgeschafft. Er habe ein gefährliches und rücksichtsloses Verhalten an den Tag gelegt, sagt das Bundesgericht. Eine Rückfallgefahr könne nicht ausgeschlossen werden. Die obersten Richter schreiben in der Urteilsbegründung weiter, es gäbe gewichtige Gründe, dass Straftäter, welche die Sicherheit im Straßenverkehr derart massiv gefährden, aus der Schweiz ferngehalten werden. Laut der Organisation Roadcross, der Vereinigung für Familien von Straßenopfern, ist es das erste Mal, dass ein Raser aus der Schweiz ausgeschafft wird.
Seit Jahren geben Fische mit deformierten Geschlechtsorganen im Thunersee den Forschern Rätsel auf. Als eine mögliche Ursache stand zuerst Armeemunition im Vordergrund, die im See entsorgt worden war. Jetzt hat der Kanton Bern neue Erkenntnisse veröffentlicht. Beobachtungen in Zuchtbetrieben wiesen darauf hin, dass es die Nahrung sein dürfte, welche die Geschlechtsorgane der Thunerseefällchen verändert. Heute Mittwoch ist in mehreren Kantonen erstmals das umstrittene Antibiotikum Streptomycin gegen den Feuerbrand in den Obstanlagen eingesetzt worden. Die Kantone St. Gallen, Thurgau, Aargau, Luzern, Schaffhausen und Zug haben den Einsatz freigegeben. Es müssen allerdings strenge Auflagen eingehalten werden. So werden etwa im Umkreis von 3 Kilometern sämtliche Bienenbestände kontrolliert, damit kein Honig auf den Markt kommt, der Streptomycin erhält. Nach den bisherigen Erfahrungen ist Streptomycin das einzige Mittel, das gegen den Feuerbrand klar wirkt. Dass die Swisscom das italienische Unternehmen Fastweb übernommen hat, spiegelt sich nun auch in den Zahlen für das erste Quartal. Der Umsatz stieg um 23% auf knapp 3 Milliarden Franken. Die Übernahme von Fastweb verursacht aber auch Kosten. Diese Kosten ließen den Gewinn von Swisscom um 7% sinken. Nach wie vor defizitär ist das Fernsehangebot übers Internet, das Bluewi TV.
Russland hat also einen neuen Präsidenten.
Dmitri Anatolievich Medvedev вступил в должность президента России.
Dmitri Medvedev wurde im Kreml feierlich vereidigt. Bis heute stand Medvedev im Schatten seines Vorgängers Wladimir Putin. Selbst im Wahlkampf wurde das Image nicht ganz los, ein Geschöpf Putins zu sein. Doch nun ist er offiziell die Nummer 1 in Russland, der Mann im Kreml, im Zentrum der Macht eines riesigen Reichs. Putin seinerseits, der ehemalige Präsident, der nach 8 Amtsjahren über enormen Einfluss verfügt und in der Bevölkerung sehr populär ist, ist soeben von Medvedev als neuer Premierminister vorgeschlagen worden. Max Schmid.
Putin geht, um als Premier wiederzukommen. Auf Russland wartet eine Herrschaft im Tandem. Wie wird das funktionieren?
No one in Russia, no one among the pundits, neither within the Kremlin team, knows how Russia will be ruled after.
Niemand in Russland, selbst die Leute im Kreml-Team und andere politische Schwergewichte, wissen, wie das Land nach dem heutigen Tag regiert wird, sagt die russische Politologin Lilia Schewtsova vom Moskauer Carnegie Center. Es werde vermutlich lange, vielleicht gar ein Jahr dauern, bis klar sei, wer das Land wirklich regiere. Bekannt ist nur, dass Putin intensiv daran gearbeitet hat, um sich in seinem neuen Amt neue Einflusswege zu sichern.
And he's staying with a huge administrative and political resource.
Er wird über gewaltige administrative und politische Macht verfügen, sagt Schewtsova. Und dies ohne die Verfassung zu ändern, nur durch Änderungen von Gesetzen und Verordnungen. Die wichtigste davon betrifft die Regionen. Zwar bleibt es das Recht des Präsidenten, die Gouverneure und Präsidenten der 83 Regionen Russlands zu ernennen, wie es Putin 2004 bestimmt hatte, aber Rechenschaft ablegen müssen die Regionalfürsten künftig vor der Regierung, nicht vor dem Präsidenten. Das gibt Putin viel Macht. Aber es bedeutet auch, dass künftig 2 Befehlsstränge von Moskau in die Regionen gehen werden. Einer vom Kreml aus, einer vom Weißen Haus aus, wo Putin residiert. Dieser versteht sich als strategischer Premier und will sich durch den Einsatz von bis zu 11 Vizepremiers von lästiger Routinearbeit entlasten. Im Weißen Haus, dem Regierungssitz, hat Putin in den letzten Monaten den 5. Stock inklusive Fitnessraum auf seine Bedürfnisse hin neu einrichten lassen.
und es gelten neue Bräuche, neue, strengere Sicherheitsvorschriften, wie sie bisher im Kreml galten, erschweren in Zukunft den Zugang der Medienschaffenden zu den Regierungsstellen. Dmitri Medvedev seinerseits werde als Präsident eine große Fülle an verfassungsmäßiger Macht genießen, aber ohne diese bürokratische Macht, die direkten Kanäle zur Verwaltung, wie sie Putin habe, meint Schewtsova.
And at the same time, Dmitry Medvedev enjoyed huge constitutional powers, but without bureaucratic resources.
Er bleibt verantwortlich für die Außen- und Sicherheitspolitik. Von heute an werden die Einladungen zu den wichtigsten internationalen Treffen auf dem Pult von Medvedev landen. Gegenwärtige und zukünftige US-Präsidenten werden ihn anrufen. Und, auch nicht unwichtig, er verwahrt den Koffer mit den Knöpfen für die russischen Atombomben. Auch das verschafft Macht. Es wäre deshalb zu einfach, Medvedev bloß als Putins Marionette zu bezeichnen. Eines ist sicher, Russland wird von heute an zwei Machtzentren haben. Der Vorhang für die Ära Putin ist noch nicht gefallen. Schewtsova ruft indes etwas anderes in Erinnerung.
Duality of power in Russia never lasts long.
Doppelherrschaft habe in Russland nie lang funktioniert. Meistens führe sie irgendwann zur Lähmung der Entscheidungsprozesse.
Hilfswerke aus aller Welt bemühen sich, die Not in Burma zu lindern nach dem verheerenden Zyklon vom Wochenende. Doch die Hindernisse sind enorm. Unterbrochene Straßen, zu wenig Lastwagen und fehlendes Benzin sind nur ein Teil des Problems. Noch immer warten Hilfsorganisationen auf Visa oder Einfuhrbewilligungen. Die Regierung des Landes tut sich schwer damit, ihre Versprechen einzulösen. Daniel Voll fasst zusammen.
Burmas Junta gibt offiziell bereits wieder Entwarnung und behauptet, die Lage normalisiere sich langsam. Doch mehr als Wunschdenken dürfte dies nicht sein. Denn das am stärksten verwüstete Gebiet, das landwirtschaftlich intensiv genutzte und dicht bevölkerte Irrawaddy-Delta, ist zum großen Teil nach wie vor nicht zugänglich. Die Bilanz von Ralf Südhoff vom Welternährungsprogramm WFP bleibt darum provisorisch.
Wir wissen, dass Hunderttausende Menschen ganz unmittelbar Nahrungsmittelhilfe, Wasser, Obdach brauchen. Dass in vielen Dörfern, insbesondere außerhalb von Rangoon, quasi 100% der Häuser zerstört worden sind und dass mindestens 1 Million Menschen obdachlos geworden sind durch den Sturm.
Das Welternährungsprogramm gehört zu den wenigen Organisationen, die bereits begonnen haben, Soforthilfe zu leisten und Lebensmittel zu verteilen.
Insgesamt haben wir den Vorteil, dass wir ja vor Ort schon waren und deswegen unter anderem Nahrungsmittel auch in Rangoon selbst vor Ort hatten und dort zumindest gestern schon begonnen haben zu verteilen. Also die Hilfe ist schon angelaufen in Rangoon, aber es ist in der Tat eine Herausforderung, sie ins Hinterland zu bringen.
Dafür wäre allerdings auch das Welternährungsprogramm auf Partnerorganisationen angewiesen. Mehrere Dutzende internationale Teams stehen offenbar auf dem Flughafen von Bangkok bereit. Doch die meisten warten weiterhin auf Visa, die ihnen von den burmesischen Behörden verweigert werden. Zum Beispiel Médecins Sans Frontières, wie Kommunikationsdirektor Thomas Kuhrmann sagt.
Wir haben immer noch das Problem, dass wir noch keine Visa für unsere Mitarbeiter haben, 20 an der Zahl, die eigentlich einflugbereit sind, und auch noch keine Bewilligung für unser Flugzeug, das mit 40 Tonnen Erste-Hilfematerial ausgerüstet ist. Wir haben noch keine Erlaubnis, dass dieses Flugzeug landen kann. Also da sind wir immer noch blockiert.
Klagen über diese Hinhaltetaktik der burmesischen Behörden hört man allerdings bloß hinter vorgehaltener Hand. Aus Angst, die Militärmachthaber würden die Grenzen noch dichter machen.
Hillary Clinton kann nur noch auf ein Wunder hoffen. Ihr Konkurrent im Rennen um das demokratische Präsidententicket, Barack Obama, hat bei den Vorwahlen in North Carolina klar gewonnen und in Indiana nur knapp verloren. Damit baut Obama seinen Vorsprung weiter aus und Clinton verliert den Anschluss. USA-Korrespondent Max Ackermann berichtet.
Lange musste man gestern Nacht auf das Schlussresultat aus Indiana warten. Erst in den Morgenstunden stand Hillary Clinton siegfest. Ein hauchdünner Erfolg, den sie wie einen Erdrutschsieg feierte.
Tonight we've come from behind. We've broken the tie. And thanks to you, it's full speed onto the White House.
Das ist nicht viel mehr als Wunschdenken. Dem knappen Erfolg in Indiana steht nämlich eine klare Niederlage in North Carolina gegenüber. Unter dem Strich hat Barack Obama auch letzte Nacht wieder mehr Wähler und mehr Delegiertenstimmen geholt. Die Mathematik spricht klar für den Senator aus Illinois.
Tonight we stand less than 200 delegates away from securing the Democratic nomination for President of the United States.
Noch rund 200 Delegiertenstimmen braucht Barack Obama zur Nomination. Das sind nicht mehr viele, aber auch er kann sie in den noch ausstehenden 6 Vorwahlen nicht mehr aus eigener Kraft erreichen. Entscheiden müssen am Schluss die sogenannten Superdelegierten, nicht vom Volk gewählte, sondern von der Partei bestimmte Würdenträger, die ihre Stimme frei vergeben können. Hillary Clinton umwirbt diese Königinnenmacher schon lange mit dem Argument, sie habe gegen den republikanischen Kandidaten John McCain die besseren Chancen als Barack Obama. Nur sie könne die konservativeren Demokraten aus der weißen Arbeiterklasse mobilisieren, die älteren, ärmeren und weniger gut ausgebildeten Leute. Und die seien es, die die Wahl im Herbst entscheiden würden. Zwei deutliche Siege gestern Nacht hätten dieses Argument stützen sollen. Jetzt ist nur ein Knapper herausgekommen. Zu wenig, denn Barack Obama hat gezeigt, dass seine Anhänger mindestens so stark sind. Die jungen, urbanen und gebildeten Amerikanerinnen und Amerikaner und die schwarze Minderheit. Die wählt praktisch geschlossen für Barack Obama und sie ist in der Demokratischen Partei eine Macht. Hillary Clinton hat Barack Obama einen harten Kampf geliefert, aber jetzt ist er faktisch vorbei. Sie will zwar noch bis zur letzten Vorwahl am 3. Juni weitermachen, nützen wird ihr kaum noch was.
Es war ein schlechter Tag für die Bankenwelt. Gestern gab die UBS bekannt, dass sie 5.500 Stellen abbaut. Allein in Zürich werden mindestens 1.500 Stellen gestrichen. Und es könnten noch mehr wegfallen, nicht nur bei der UBS, denn die globale Finanzkrise ist noch längst nicht ausgestanden. Wie die Bankerinnen und Banker die neuesten Informationen beim Feierabendbier hinunterschlucken, zeigt die Reportage aus Zürich von Evelyn Kobler und Dagmar Zumstein.
Dienstagabend, kurz nach 18 Uhr. Die Carlton Bar ist kaum einen Steinwurf vom Zürcher Paradeplatz entfernt und obwohl draußen die Sonne prall scheint, füllt sich die mondäne Bar bereits mit den ersten Gästen. Unverkennbar, in Anzug und stramm gebundener Krawatte stehen sie gruppchenweise an der Bar. Afterwork-Party nennt sich das, die Bar ist jeweils am Dienstagabend der Hotspot der Finanzjongleure. Dass die UBS am Morgen einen Stellenabbau von 5.500 Jobs angekündigt hat, beunruhigt hier auf den ersten Blick zumindest niemanden.
Man ist sich mittlerweile einiges gewöhnt. Von dem her, die letzte Zeit hat einfach abgehärtet bezüglich schlechten Resultaten. Von dem her reagiert man nicht mehr so sensibel wie auch schon.
Sagt's und nimmt einen kräftigen Schluck aus der Bierflasche. Denn heiß war der Tag allemal. Die UBS, ihr Stellenabbau und überhaupt die ganze Finanzkrise sind auch am Abend noch in aller Munde. Doch von Katerstimmung ist weit und breit nichts in Sicht. Gut eine Stunde später. Eine Gruppe junger Männer unterhält sich angeregt an der Bar. Die Musik ist laut, der Name Ospel fällt und es wird gefachsimpelt. Bei der Frage nach dem Arbeitgeber grinsen sich die Mitdreißiger schelmisch an. Sich als UBS-Angestellter zu outen, scheint verpönt. Zwar geben sich die Banker sehr redselig, doch ans Mikrofon wagt sich kaum einer. Immerhin, die Krawattenknöpfe sitzen noch immer tadellos. Man gibt sich souverän, denn zwar sei die Finanzkrise eine Katastrophe, aber eben nicht die erste, meint ein Privatbanker im Nadelstreifenanzug.
Es ist Business as usual. Wir haben schon viele Finanzkrisen gehabt und es ist jede überstanden worden. Und nach der Krise geht es wieder Aufschwung. Im Augenblick ist es immer ein Desaster, aber man steht auch immer wieder auf.
Überhaupt geben sich die Banker gelassen, erst recht zu fortgeschrittener Stunde. Im Dunst des Zigarettenrauchs reiht sich nicht nur Bierflasche an Bierflasche, sondern auch Banker an Banker. Gar firmenübergreifende Solidarität wird beim Feierabendbier demonstriert.
Ich denke, einfach in der Schweiz müssen wir einfach ein bisschen zusammenheben, oder? Ob CS, UBS oder was auch immer. Und das ist das Wichtigste, oder? Gute Leute kommen immer unter. Notfalls bei der CS.
Schadenfreude, also ein Fremdwort, zumindest vor der Hand. Dennoch weiß niemand, welche Kreise dieses Debakel noch ziehen wird und welche Konsequenzen auch andere Banken ziehen müssen. Wer heute noch lächelt, gehört vielleicht morgen schon zur Verliererbank. Bereits jetzt das Nachsehen haben offenbar gewisse Damen auf der Pirsch. Wohlparfümierte Frauen stehen sich in sommerlich kurzen Röcken und hochhackigen Schuhen die Beine in den Bauch. Die Jagd nach Bankern mit großen Brieftaschen war auch schon mal rentabler.
Wir gehen natürlich in den Ausgang und versuchen, ein paar hübsche Banker zu finden. Aber eben, es ist natürlich das schwierig im Moment. Wir haben auch schon herausgefunden, dass die Spendierfreude keinen nachlässt und man wird dann immer so nett angesprochen wie früher. Aber ja, wir versuchen natürlich gleich unser Glück.
Und auf der Suche nach dem Glück verschwindet die Dame mit wehender Mähne und gekonntem Augenaufschlag in Richtung Bar. Dort warten gut gelaunte, wenn eben auch weniger spendierfreudige Männer in Anzügen. Die Krawattenknöpfe inzwischen gelockert.
Afterwork-Party in der Zürcher Kaltenbar. Dagmar Zumstein hat berichtet. Es klingt schon fast nach Science-Fiction. Die Felchen im Thunersee mutieren nicht gerade zu Monstern, aber seit dem Jahr 2000 weisen sie rätselhafte Veränderungen an ihren Geschlechtsorganen auf. Zuerst kam der Verdacht auf, dass die Munition schuld ist, die die Armee früher im See versenkt hatte. Jetzt vermuten Forscher den Grund aber in der Nahrung der Fische. Der Bericht von Peter Maurer.
Kein schönes Bild. Die Eierstöcke sind verkümmert, die Hoden in der Mitte abgeschnürt und manchmal finden sich sowohl Eier als auch Spermien in einem Fisch. Zwitter, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Es war vor 8 Jahren, als man im Thunersee bei Felchen erstmals diese rätselhaften Missbildungen der Geschlechtsorgane entdeckte. Mittlerweile weiß man, 40% der Thunerseefelchen sind von diesen Deformationen betroffen. Die Fruchtbarkeit der Fische ist jedoch nicht beeinträchtigt. Der Felchenbestand im Thunersee nicht gefährdet. Und so etwas wurde weltweit bislang noch nie beobachtet. Was man bis heute freilich immer noch nicht genau weiß, was ist die Ursache dieser missgebildeten Geschlechtsorgane, dieser sogenannten Gonadenveränderung? Die Nahrung der Felchen, das Futter, das Plankton, vermuten jetzt die Fachleute wie Uli Ochsenbein, Chef des Berner Gewässer- und Bodenschutzlabors.
Das Plankton ist ein Auslöser im Prinzip von diesen Gonadenveränderungen. Jetzt könnte es sein, dass dort drinnen Substanzen sind, die das auslösen. Es könnte aber auch sein, dass es eben Mangelerscheinungen sind, dass vielleicht dem Plankton etwas fehlt und dass es so zu dem Auslösen von diesen Gonadenveränderungen kommt.
Aufwendige Abklärungen und Felchenaufzuchtversuche wurden in den letzten Jahren durchgeführt, schildert Daniel Bernet von der Nationalen Fischuntersuchungsstelle.
Wir haben einerseits das Wasser angeschaut vom Thunersee im Vergleich zu anderem Wasser. Wir haben Nahrung angeschaut, wir haben Plankton gefuhrt, aber auch wir haben Trockenfutter gefuhrt, das von einer Futtermühle kommt. Und wir haben als drittes auch noch die Genetik angeschaut von den Fischen, nämlich Thunerseefauchen mit Bielerseefauchen verglichen.
Und dabei wurde festgestellt,
dass man nur bei diesen Fischen die Veränderungen verursachen können, die man mit dem Plankton fuhrt.
Ob diese ersten Ergebnisse stimmen, sollen die noch laufenden Untersuchungen bis im Herbst zeigen. Das Futter der Felchen könnte also der Auslöser der mysteriösen Veränderungen sein. Aber
was es denn genau ist, wissen wir nicht,
sagt der bernische Fischereiinspektor Peter Friedli. Und zum aktuellen Zustand der Thunerseefelchen.
Sie sind immer noch deformiert, also es scheint ein Dauerzustand zu sein.
Was die Fachleute inzwischen als Ursache ausschließen, sind die mehreren tausend Tonnen Munition und Sprengstoff, die die Schweizer Armee einst im Thunersee entsorgt hat. Und Hormone scheinen als Quelle ebenso auszuscheiden wie Chemikalien, die möglicherweise beim Hochwasser 1999 in den Thunersee gespült wurden, oder Explosivstoffe von der NEAD-Baustelle. Bleibt also noch die Sache mit dem Plankton. Und Fischereiinspektor Friedli sagt,
so wie es aussieht, dürfte es möglicherweise sogar natürliche Gründe haben. Aber dort sind wir einfach noch im Dunkeln.
Im Ungewissen. Vieles in der Schwebe. Plankton kommt übrigens aus dem Griechischen und heißt das Schwebende.
Es ist wohl das am meisten gesungene, interpretierte, arrangierte und aufgenommene Lied der Welt, La Paloma, ein Welthit.
Ungezählt sind die Versionen, die es davon gibt. Hans Albers, Elvis Presley und Luciano Pavarotti sind einige der bekanntesten, die La Paloma zu immer neuem Ruhm verhalfen. Begonnen hat alles in Havanna vor 150 Jahren. Von dort ging die Reise des Liedes dann um die ganze Welt. Der Hamburger Mare Verlag hat nun die wechselvolle Geschichte von La Paloma zusammen mit 4 CDs in einem Buch herausgegeben. Deres Musikredaktorin Annelies Berger.
La Paloma. Kaum jemand, der da nicht mitsummen könnte, selbst wenn er oder sie gar nicht weiß, wie das Lied heißt. Als Seemannsschnulze kennt man es, obwohl im Originaltext das Meer mit keiner Silbe vorkommt. Erfunden hat es nämlich ein gewisser Sebastian Iradier. Er stammte aus einer spanisch-baskischen Provinz und lebte von 1809 bis 1865. Ein Komponist und Liebemann, der in Madrid und Paris Karriere machte und von dem man annimmt, dass er in den 1850ern nach Kuba reiste und dort zu La Paloma inspiriert wurde. Tatsache ist, dass er der Vater des Liedes ist, einer kleinen, feinen Havanera mit Klavierbegleitung und einem traurig geheimnisvollen Text, den Musikwissenschaftler bis heute zu deuten suchen. Wenn an dein Fenster eine Paloma, eine Taube kommt, so behandle sie zärtlich, denn das bin ich, heißt's darin. Die allererste Vokalaufnahme von La Paloma, um 1900 entstanden. Der Schöpfer von La Paloma starb früh, 1865, und das Lied begann seine Kreise zu ziehen. In Mexiko rührte es den glücklosen Habsburger Kaiser Maximilian zu Tränen. Nach Europa kam es als Walzer oder Marsch, wurde zum Kunstlied und mutierte zum Schlager. Der Text wurde dementsprechend angepasst oder ersetzt.
Ein Wind weht von Süd und zieht mich hinaus aufs See.
Auch die Nazis verschonen La Paloma nicht. Bar jede Exotik, eingedeutscht und arisiert, dient es im Wunschkonzert für die Wehrmacht, der Lieblingssendung von Josef Goebbels, dazu, die Soldaten frisch zu halten. Und während in Auschwitz die Kinder ins Gas geschickt werden, wünscht sich die SS zur Unterhaltung La Paloma. Einer, der es in Birkenau für die SS immer wieder spielen musste, war der jüdische Jazzmusiker Coco Schumann. Er hat dank der Musik überlebt und sagt heute, was kann das Lied dafür, dass die Nazis es missbraucht haben? La Paloma, die Grande Dame der Unterhaltungsmusik, scheint die Menschen bis in die hintersten Winkel der Welt zu berühren. Als aktuelles Protestlied in Mexiko, zur Beerdigung in Rumänien, als Tanzlied in Sansibar oder als Seemannsschnulze in Deutschland. Und die Schweiz? Hier gibt es immerhin eine Instrumentalfassung des Trompeters Benny Rehmann und eine Mu-Örgeli-Orchester-Version. Warum nicht?
Annelies Berger.